Ja, hallo, ich möchte euch begrüßen zum Vortrag von Till Mosakowski von der Bremer Attac Ökonux AG, der uns über einen Vortrag über demokratisches Wirtschaften halten wird, und danach gibt es dann noch eine Diskussion.
Ja, also tatsächlich haben wir eben so eine Attac AG gegründet in Bremen, die sich nur mit dem Thema Ökonux auseinandersetzt, und ich finde es auch sehr wichtig, Attac und Ökonux zusammenzubringen. Dazu sage ich später auch noch mehr. So, um einen Überblick zu geben, ich werde ein bisschen was zum, eine ganz kurze Folie zum globalisierten Kapitalismus, dann zu, auch zu Ökonux, dann so eine gewisse geschichtsphilosophische Herleitung, Verhältnis Natur und Maschine, und dann die Frage Ökonux und demokratisches Wirtschaften und die globalisierungskritische Bewegung, wie könnte das zusammenhängen? Ja, der globalisierte Kapitalismus zeichnet eben sich aus, dass die... Ich wollte hier eine Maus wegmachen. Ja. Dass Märkte liberalisiert werden, ohne Rücksicht auf die Folgen. Und Attac spricht schon von einer Diktatur des Marktes. Ich würde das präzisieren. Im Norden haben wir eben eine kalte Diktatur, die also sehr subtil wirkt, aber dennoch wirkt. Die ganzen menschlichen Verhältnisse und Beziehungen durchzieht. Und im Süden, in der dritten Welt, also auch eine heiße Diktatur. Das heißt also dort materielle Verelendung und Massensterben und hier im Norden psychische Verelendung, Vereinzelungstendenzen, Selbstmordrate steigt. Die transnationalen Konzerne entrichten ein System, was zunehmend als totalitär bezeichnet wird. Und der globalisierte Kapitalismus gibt sich mit diesem Schlagwort China, there is no alternative. So, und angesichts dieser geballten Übermacht ist die Frage, was sind da Auswege? Es wird ja auch von dieser Globalisierungsfalle geredet. Und da finde ich Ökonux eben sehr interessant, als Keimform einer neuen Produktionsweise eben diese freie Software anzusehen. Und Ökonux streicht ja auch heraus, dass diese freie Software auf kooperativer, freier Arbeit basiert. Also das ist diese sogenannte doppelt freie Software, die nicht nur frei verteilt wird, sondern auch in freier Arbeit entstanden ist. Und auch so ein zentrales Thema von Ökonux ist Selbsteinfaltung als Motivation. Und ich möchte das jetzt nochmal etwas geschichtsphilosophisch, die Fragen, die sich dann ergeben, genau. Die Frage ist natürlich dann sofort die berühmte von Benny Beermann gestellte Brötchenfrage. Wie sieht das Verhältnis zur materiellen Produktion aus und zur Natur? Und auch die Frage, wie soll Gesellschaft organisiert werden? Und auch eine Frage ist, wenn man sich über eine Utopie einigt, ist, wie soll die dann erreicht werden? Das ist ja noch eine zweite Frage dann. Und diese Fragen möchte ich so eine kleine Geschichte menschlicher Existenz, also das ist vielleicht etwas ein großer Titel, aber so ein paar Überlegungen dazu, um diese Frage etwas zu beleuchten. Wir haben in der Evolution erstmal die Entwicklung der Natur, Naturkreisläufe, wo eine ziemlich lange Evolutionsgeschichte erstmal da ist, aber wo praktisch, ja, Hegel hat gesagt, also dass da gibt es immerwährende gleiche Kreisläufe, das stagniert irgendwann. Und diese Stagnation wird aber durchbrochen mit der Entwicklung der Menschen. Also die Menschen werden auch von der Natur hervorgebracht, sind erstmal Teil der Natur, praktisch gezwungen von morgens bis abends zu jagen und zu sammeln, um überhaupt überleben zu können. Aber dann gibt es eben so Werkzeuge, es wird Virtuosität entwickelt und es kann auf einmal mehr tatsächlich gejagt und gesammelt und dann auch später angebaut werden, als zum unmittelbaren Überleben notwendig ist. Das heißt, die Menschen können sich tatsächlich ausdehnen, können ihren Reichtum, den sie zur Verfügung haben, ausdehnen und dann sogar tatsächlich über die Natur hinausgehen, nicht? Also dann die Metallbearbeitung zum Beispiel, das sind Sachen, die in der Natur so unmittelbar nicht vorkommen, und da kann dann sehr viel mitgemacht werden vom einfachen Faustkeil bis hin dann zu Wasserkraft und dann eben in der industriellen Revolution dann die Dampfmaschine und der Webstuhl, das sind so die Stationen jetzt ganz im Galopp. Das heißt also, der Mensch entwickelt sich über die Natur oder die Menschen entwickeln sich über die Natur hinaus und es entsteht sowas wie eine Sphäre der Technik, die also eigene Kreisläufe hat, die also gar nicht, ja, wie meinetwegen Auto, eine Straße, Tankstelle ist heute ein eigener Kreislauf, der eigentlich mit Naturkreisläufen gar nicht mehr viel zu tun hat. Und der Motor dieser Entwicklung ist der Markt und der insbesondere der kapitalistische Markt. Also das dehnt sich jetzt hier noch weiter aus. So. Jetzt ist aber innerhalb des Kapitalismus ein Grundproblem dieser Entwicklung nicht durchbrochen, und zwar das Prinzip, das man aus der natürlichen Evolution schon kennt, Survival of the Fittest, also Überleben des Anpassungsfähigsten. Das heißt also, es werden alle möglichen Spezies hervorgebracht und diejenigen, die am anpassungsfähigsten sind, überleben. Gut, es gibt natürlich auch Nischen und sowas, wo man auch überleben kann, aber auf lange Sicht überleben eben nur die, die anpassungsfähig sind. Und im Kapitalismus ist es eben auch so, man muss dann auf dem Markt konkurrieren, sei es als Unternehmen oder auch als Arbeiter oder Arbeitnehmer, der seine Arbeitskraft verkaufen muss. Und es überleben eben nur die, die am anpassungsfähigsten sind. Und dieses Prinzip wirkt so eine Art, wie so eine Art Glocke, so eine Art Schwerkraft nach unten. Und diese Entwicklung der menschlichen Möglichkeiten über die Naturkreisläufe hinaus wird sozusagen dadurch beschränkt. Also wir haben zwar jetzt eine neue Sphäre, diese Vollautomation, dass wirklich große Produktionszweige schon mit menschenleeren Fabriken arbeiten, wo also kaum noch jemand eingreifen muss. Aber im Kapitalismus wird Vollautomation eben nur dann gemacht, wenn es die Profite bringt. Und in den USA gibt es zum Beispiel an Deutschland schon inzwischen eine Kritik, dass da so viel automatisiert wird. Es sei doch viel besser, statt zum Beispiel einen Schuhputzautomaten aufzustellen, der die Schuhe putzt, wieder einen Schuhputzer dahinzustellen oder eine Schuhputzerin, die dann praktisch gegen Geld da Handarbeit macht, um eben Arbeitsplätze zu schaffen. Und das finde ich also eine völlig unmenschliche oder inhumane Argumentation. Also ich finde, was ein zentrales Anliegen sein muss und ich denke, wo ich so auch Ökonux begreife, eben tatsächlich diese Glocke des Survival of the Fittest zu durchbrechen, um dann praktisch zwei Sphären zu haben, nämlich die Natur und die Vollautomation. Gut, es gibt auch Richtung künstliche Intelligenz schon erste Entwicklung, das wäre dann noch die konsequente Weiterentwicklung. Und dass die Menschen praktisch dann diese Balance halten. Also das ist das Entscheidende dann zwischen Natur und Maschine. Und das nochmal die Gefahren der Natur, warum diese Balance so wichtig ist, die Gefahren der Natur, einerseits solchen Naturkatastrophen, auch die sanfte Idiotie des Landlebens hat das Marx mal genannt. Also wir haben zum Beispiel in Bremen auch mal 7 Jahre lang einen Bauernhof gemacht, wo wir das selber mitbekommen haben, dass es also nicht so einfach ist. Zurück zur Natur heißt also auch feudale Herrschaftsverhältnisse wieder zu akzeptieren und deswegen ist die Maschine sehr wichtig als materielle Voraussetzung für die Humanisierung von Natur und auch zur Reduktion der Arbeitszeit, weil so eine Subsistenzproduktion heißt auch 12, 14 Stunden arbeiten am Tag, das ist also sehr hart. Auf der anderen Seite gibt es eben die Gefahren der Maschine, wie zum Beispiel Überwachungsstaat, also es gibt bereits die ersten Häftlinge mit Fußfesseln, es gibt die Chipcards, Big Brother gibt es auch inzwischen als Fernsehsendung ja schon jahrelang, das wurde mal in der Taz als Faschisierung des Alltags bezeichnet, also sehr bedenkliche Entwicklungen. Es gibt plumpe Destruktivität wie Atomkraftwerke. Es gibt aber auch eine Flucht ins Virtuelle. Ich denke, das ist eine Gefahr ganz aktuell auch für die freie Softwarebewegung. Terminator ist praktisch ja so ein Film, dass also praktisch die Maschinen sich gegen den Menschen wenden. Wie gesagt, ich habe hier AKWs genannt. AKWs geht in die Richtung. Es gibt zum Beispiel Ich bin Informatiker. In meiner Arbeitsgruppe gibt es Robotiker, die Roboterhunde für Weltmeisterschaften im Fußball entwickeln, Hundefußball, also Roboterhundefußball. Aber es gibt auch Kollegen von denen, die entwickeln eben Roboter, die sich gegenseitig zerstören. Und da gewinnt sozusagen der Roboter, der am längsten überlebt. Also daran wird, also sozusagen an so einer Terminator-Technologie wird konkret geforscht. Es gibt ja auch schon die ersten unbemannten Drohnen, die also dann praktisch militärisch eingesetzt werden, um praktisch ohne menschliche Verluste dann in Kriegsgebiete da irgendwelche Bomben schmeißen zu können. Also das ist durchaus eine reale Gefahr. Und die Vereinzelung und Verapparatung, also dass wir alle praktisch vereinzelt vor unserem Bildschirm hängen, das ist dann diese Borg-Vision aus Raumschiff Enterprise, wo man dann so Mensch-Maschinen-Wesen hat. Das sind also... Ja, doch, als sie sind eben keine Individuen mehr, da klappt das Spannungsfeld zusammen. Wir haben heute einen Globalismus und eine Vereinzelung. Wir haben sozusagen die absolute Gleichschaltung durch den globalen Markt und auf der anderen Seite die Vereinzelung. Das gehört zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und bei den Borg klappt das dann vollständig zusammen. Die haben dann gar keine individuelle Identität mehr, sondern sind dann nur noch über dieses Kollektiv handlungsfähig. Gut, deswegen ist der Kampf um die Humanisierung von der Maschine notwendig und deswegen ist es auch wichtig, Naturkreisläufe wahrzunehmen und daran angekoppelt sanfte Technologie zu entwickeln, wie zum Beispiel der vollautomatische Kuhstall oder so. Also eine sehr interessante Entwicklung, wo Technologie sinnvoll eingesetzt wird. Demokratisches Wirtschaften würde ich so begreifen, dass eben Natur und Maschine, wie eben auch aufgezeigt, eigendynamische Motoren der Ökonomie sind. Warum ist es wichtig, über Motoren der Ökonomie zu sprechen? Das ist eben gut, weil traditionell eben der Markt als Motor der Ökonomie gesehen wird und dem würde ich auch zustimmen. Und bei den realsozialistischen Planwirtschaften hatten wir eben das Problem der Versumpfung der Ökonomie. Also es gibt da so einen Witz, was passiert, wenn 10 Planwirtschaftler nach Ägypten gehen? 12 Jahre lang erstmal gar nichts, dann wird allmählich der Sand knapp. Das heißt also, Versumpfung, die Ökonomie stagniert und in der DDR war es dann ja auch so, die besten Sachen wurden exportiert und nach innen ist die Ökonomie völlig zusammengebrochen. Deswegen, wenn man von demokratischen Wirtschaften, also von einer neuen Wirtschaftsweise spricht, muss man sagen, was ersetzt den Motor? Und da denke ich, Natur und Maschine. Und zwar nicht nur die Maschine, also das wäre auch eine Kritik an Ökonux, dass die Maschine dazu sehr im Mittelpunkt steht. Also die beiden Motoren sind praktisch eigendynamische Motoren der Ökonomie. Und die Menschen haben dann die Aufgabe, die sind dann nicht überflüssig geworden, sondern übernehmen die Feinsteuerung dieser Motoren. Das ist auch wichtig, dass es nicht nur einfach blinde Gewalten sind, sondern es geht um einen Kampf der Humanisierung, um der Maschine und der Natur, wie ich hoffentlich vorhin überzeugend angedeutet habe. Ja? Also ich habe auch nichts dagegen, gleich zu fragen und dann können wir das, ich kann das aufschreiben, dass wir das dann, ist ja immer lebendiger, ne? Wenn das gleich.
Ja, mir ist nicht ganz klar, inwiefern Natur und Maschine eigendynamische Motoren sind. Also beim Markt besteht ja die Dynamik darin, sozusagen aus dem Zwang Geld mehr Geld zu machen. Inwieweit muss ich aus Maschine mehr Maschine machen oder aus Natur mehr Natur? Das ist mir nicht ganz klar.
Ja, da kann ich vielleicht direkt darauf antworten. Also Natur ist ja aus sich, hat das eine Eigendynamik. Wenn du irgendwie ein Feld irgendwo brach liegen lässt, dann gibt es sowas, das nennen die Biologen die natürliche Sukzession, dann wächst da einfach was. Und das heißt, das hat eine Dynamik in sich. Du kannst dann als Mensch versuchen, das intelligent zu nutzen, dass es nicht nur wachsen lässt, sondern auch was für dich als Mensch Brauchbares dabei rauskommt. Aber die Natur ist also eine ziemlich gewaltige Kraft. Da ist einfach ein Kreislauf, der existiert, ohne dass die Menschen dafür irgendwas tun müssen. Und siehst du nicht so?
Vorhin hast du ja gerade betont, dass die Natur eben so ein Kreislaufelement hat, was nicht sich selbst verstärkt, sondern halt immer auf gleichem Niveau bleibt. Ja, genau. Das hast du ja am Anfang gesagt. Und jetzt soll das aber ein eigendynamischer Motor sein, der sozusagen diese Glocke, die du da angemalt hast, mithilft zu sprengen.
Nee, die Glocke, die war ja gerade dieses Naturprinzip der Evolution, Survival of the Fittest. Das heißt also, dass dieses Prinzip der Evolution nicht durchbrochen wurde. Das ist ja ein Prinzip, was aus der Natur kommt. Von daher, man muss unterscheiden zwischen Eigendynamik oder zwischen so einem Motor, der so einen Kreislauf im Laufen hält, und tatsächlich einer Entwicklung einer völlig neuen Sphäre. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Nicht? Also das ist ja auch diese Natur war so dieser Anfangskreis, der hat in sich eine Dynamik. Nicht? Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da hast du ständig eine Dynamik, ständig was los, ständig ändert sich was, aber es ist letztendlich ein Kreislauf. Aber der Kreislauf funktioniert eben, ne? Genauso wie in der Wirtschaft ein Wirtschaftskreislauf funktionieren kann oder nicht. Und dann kommt die Maschine als neue Sphäre dazu. Und meine Aussage ist jetzt, wir müssen die Maschine eben auch als eigendynamische Sphäre begreifen. Und das ist wahrscheinlich das schwierigere Problem. Weil das, gut, Vollautomation geht in die Richtung. Künstliche Intelligenz wäre dann tatsächlich ein Durchbruch in die Richtung Eigendynamik der Maschine. Und das klingt natürlich auch erstmal bedrohlich. Ist es auch, weil eben die Menschen tatsächlich den Kampf da um die Humanisierung führen müssen. Das ist also nicht automatisch, ist die Technik irgendwie gut und hilfreich, sondern es kommt darauf an, was die Menschen daraus machen. Okay, weitere Grundsätze demokratischen Wirtschaftens, die wir so entwickelt haben. Einmal Produktionsmittel in Gemeineigentum ist so eine klassische sozialistische Forderung, aber das Wichtige ist dann eben basisdemokratische Kontrolle der Produktion, also keine Staatsökonomie oder sowas. Das heißt also, die Produzierenden und die Leitung unterliegen der Wahl und der Abwahl durch die Gesellschaft. Das ist auch wichtig, nicht nur, dass in Betrieben Demokratie herrscht, das ist natürlich auch wichtig, aber dass die Gesellschaft auch sagen kann, wenn da hier ein Gentechnikbetrieb sich irgendwann ansiedeln will oder so und die Beschäftigten das so wollen, dann kann diese Gesellschaft trotzdem sagen, wollen wir nicht. Und diese ganze Demokratisierung ist nur möglich mit einer massiven Arbeitszeitverkürzung, um eben lokale Diskussionsmöglichkeiten zu haben, dass jeder praktisch eingebunden ist in Zusammenhänge, wo man tatsächlich diese demokratische Mitwirkung auch praktizieren kann. Weil Wirtschaft ist sehr komplex. Und man kann da sowieso nur ganz grobe Linien demokratisch mitbestimmen, denke ich mal. Aber um das rauszufinden, wo will ich eigentlich mitentscheiden und was ist eine sinnvolle Diskussion und was nicht, braucht man eben Freiraum. Und dafür braucht man massive Arbeitszeitverkürzung. Und last but not least, freie kooperative Arbeit, freie Verteilung, muss ich vielleicht nicht so viel zu sagen, weil das GNU/Linux eh schon als Prinzipien hat. Jetzt ist die Frage, was heißt das für eine lokale Praxis? Also es ist ja nicht nur wichtig, globale Modelle zu entwickeln, die Wirtschaft funktionieren könnte in einem anderen Sinne, sondern wie macht man das ganz konkret vor Ort? Es gibt in den 70er und 80er Jahren diese Idee von Rudi Dutschke, auch Übernahme stagnierender Produktionszweige. In Bremen hat es zum Beispiel diese AN Windenergie gegeben, also ein Windenergiebetrieb, der pleite gegangen ist, den die Arbeiter selber übernommen haben. Das Problem ist, er ist heute wieder ein normaler Betrieb mit Betriebsleitung, die dann die Arbeiter auch manchmal rauswirft und sowas. Also das durch die Marktmechanismen, durch den Zwang, ökonomisch sich am Markt zu behaupten, kommen diese ganzen Mechanismen eben auch wieder in diese Betriebe rein. Das heißt also sozusagen, Sozialismus in einem Betrieb ist gescheitert. Dann gibt es so eine staatlich geförderte Projektszene, die also heute mehr und mehr zum zweiten öffentlichen Dienst wird oder eben ganz verschwindet. Dann gibt es die Tauschringe, aber Tauschringe haben auch das Problem, dass sie in der Privatarbeit verhaftet sind. Also das Prinzip von GNU/Linux freie kooperative Arbeit ist da noch nicht so sehr umgesetzt, sondern es macht jeder eigentlich für sich privat etwas. Privatarbeit heißt eben, ja, ich arbeite für mein eigenes Vergnügen oder ich arbeite eben, um mein Lebenserwerb zu sichern. Also ich tue etwas gegen Bezahlung. Und,
ist dann nicht Privatarbeit?
Ja, doch, das ist auch Privatarbeit. Aber es ist eben keine Kooperation in dem Sinne, keine kooperative Arbeit, dass wir jetzt sagen, wir haben mehrere Menschen, wir wollen zusammen was erreichen. wie meinetwegen sowas wie Linux, wo sich Menschen zusammentun und weltweit dann kooperieren.
Dass das im Moment nicht so ist. Der Markt an sich, der sagt doch auch, dass wir im Grunde genommen alle so kooperieren jetzt, dass jeder sich seine Arbeit sucht, um Geld zu bekommen, womit er dann die Arbeit der anderen wieder einkaufen kann, die er selber nicht zeitmäßig oder kraftmäßig zu leisten imstande ist.
Ja, deswegen habe ich freie kooperative Arbeit geschrieben, weil unter Vermittlung des Marktes ist es eine entfremdete oder erzwungene Kooperation. Das ist ja nicht so, dass die Menschen dann praktisch freiwillig da kooperieren, sondern sie werden durch den Markt gezwungen. Man bietet am Markt erstmal was an und der Markt lehrt einem dann schon, was dann eben gefragt ist und was nicht. Und viele Vorstellungen, die man hat, sind dann eben, werden als Spinner dann zurückgewiesen und man muss dann eben sich da schon an die Marktgegebenheiten sehr anpassen. Und eine freie Kooperation dem gegenüber ist, dass man tatsächlich guckt, was für Bedürfnisse haben wir und was wollen wir erarbeiten und wie können wir das zusammen machen. Das ist also ein fundamentaler Unterschied.
Boah, fundamental so würde ich den auch nicht nennen, weil ja jetzt im aktuellen Markt, da werden auch Dinge erst produziert, wenn Menschen der Meinung sind, dass da ein Bedarf für vorhanden ist oder sie diesen Bedarf wecken können. Das heißt, dass der Bedarf quasi schlafend schon irgendwo vorhanden ist.
Naja, wenn du dir Microsoft Windows 95 anguckst, das war eben eine riesen Werbekampagne. Also das war praktisch Medienmanipulation, mit der das an den Markt gebracht worden ist. Und damit hat dann Microsoft seine Monopolstellung auf dem Markt behauptet. Nicht? Das ist ja auch eine Kritik am Markt, dass Märkte immer Monopolstellungen hervorbringen, weil die Großen die Kleinen fressen und dann nur noch irgendwie sehr große Konzerne übrig bleiben, die das überhaupt diesen Konkurrenzdruck aushalten können. Nicht? Es gibt Fusionswellen aller Orten. Und von daher muss man sagen, dass dieser Markt inzwischen auch schon ein totalitäres System geworden ist, wo also einzelne Unternehmen richtig marktbeherrschende Stellungen haben, das dominieren. Das heißt, die Kooperation wird praktisch von diesen Konzernen bestimmt, wie das auszusehen hat. Das hast du auch bei Automobilkonzernen, die ganz detailliert den Zulieferern sagen, dann und dann habt ihr dieses Teil da und da hinzuliefern, just in time. Ja. Gut, was kann das im positiven Sinne, dann habe ich jetzt ein paar Ansätze kritisiert, was kann das im positiven Sinne für lokale Praxis heißen? Eine Sache ist die Umsonstladenbewegung. Es gibt in Deutschland jetzt inzwischen schon seit 1999, da gab es den ersten Umsonstladen, heute 2004 gibt es 22, gibt es also auch www.umsonstladen.de, eine Homepage, wo die alle aufgelistet sind. In Österreich habe ich jetzt auch von den ersten Kostnix-Laden gehört, in Wien. Und das heißt einfach, da ist tatsächlich dieses Prinzip von freier Software, dass es eine freie Verteilung gibt, auch in einem materiellen Bereich umgesetzt, wo man also in so einem Umsonstladen kann man einfach Dinge hinbringen, die man nicht mehr braucht und man kann Dinge mitnehmen, die man eben da braucht und es wird aber kein Tausch gemacht. Also man kann auch einfach nur was rausnehmen oder nur was hinbringen. Diese Umsonstladenbewegung hat natürlich eine gewisse Grenze, weil man kann da jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt eine bestimmte Sache, die ich brauche und das erwarte ich, dass es jetzt da ist, weil es könnte sein, es ist eben nicht da. Deswegen, was wir in Bremen auch machen, sind freie Grundversorgungsläden, wo wir sagen, wir haben eine bestimmte Grundversorgung, wo wir unseren minimalen Standard sichern und diesen organisieren wir solidarisch über so einen internen ökonomischen Zirkel, wo wir praktisch solidarisch die notwendige Arbeit und die Kosten, die dafür notwendig sind, auch gemeinsam tragen. Und in dem Laden kann dann aber jeder, der an diesem Prinzip mitmacht, sich frei bedienen. Das heißt also, da kann man dann schon mal freie Verteilung in einem materiellen Bereich damit Erfahrungen machen. Und zwar in einem materiellen Bereich, wo man wirklich, wo es drauf ankommt. Nicht? Beim Umsonstladen, gut, wenn man da mal keine Klamotten findet, dann geht man dann eben zu C&A oder so. Aber hier merke ich zum Beispiel, wenn da mein Tomatenaufstrich nicht im Grundversorgungsladen ist, dann habe ich schon Probleme, weil ich also inzwischen auch schon verlernt habe, beim Supermarkt einzukaufen. Das ist dann wieder eine Umstellung. Weil, gut, das geht dann zwar auch irgendwie, aber das ist wirklich nervig. Nee, das ist keine Produktion, das ist nur Verteilung. Das ist jetzt auch der dritte Punkt. Das habe ich noch auf Anregung von der Diskussion gestern reingenommen. Wir gehen also nicht davon aus, dass es möglich ist oder dass es auch gar nicht sinnvoll ist, autarke Produktion zu machen, sondern ja, das wäre auch praktisch diese stagnierende Produktionszweige zu übernehmen. Das hat ja nicht geklappt, sondern das Prinzip, was wir propagieren, ist Simulation von Vollautomation. Also wenn tatsächlich Vollautomation den Markt ersetzen soll als Motor der Ökonomie, dann ist es wichtig, das jetzt schon vorwegzunehmen. Wir können nicht die Illusion haben, dass wir vollautomatische Betriebe übernehmen können, weil das ein wahnsinniger Kapitalaufwand ist. Und wenn man da dahin streben würde, dann müsste man sich also schon wieder wahnsinnig vielen Mechanismen unterwerfen. Das heißt, was man machen, also das heißt, um Vollautomation zu übernehmen, braucht man wirklich eine Bewegung im gesamtgesellschaftlichen Maßstab, die das will.
Die schafft sich doch selber, weil der Markt, der sorgt ja dafür, dass er muss die Güter versuchen, günstiger anzubieten. Und im Moment ist eigentlich nur noch die Chance der Automatisation, die überhaupt zu erreichen, noch günstigere. Und im Grunde genommen reicht doch eigentlich Geduld. Man müsste nur genug Geduld haben und dann die Technik walten lassen und das Wissen weiter vordringen lassen und dann automatisiert es sich quasi von selber. Weil jeder Betrieb sucht danach für sich selber, wie kann er mit seinen vorhandenen Ressourcen weiter automatisieren.
Ja, bloß das Problem ist ja, dass diese automatisiert erzeugten Produkte nicht frei verteilt werden. Das ist ja das Problem. Sondern, dass du da immer Geld für bezahlen musst. Und das heißt...
Was meinst du jetzt mit Simulation? Das verstehe ich nicht. Was meinst du jetzt mit Simulation?
Ja, mit Simulation. Also die Frage war, was mit Simulation gemeint ist.
Ja, was bedeutet jetzt Simulation? Was heißt das konkret?
Ja, Simulation von Vollautomation meint, wir nehmen den Zustand vorweg, dass vollautomatische Produkte frei verteilt werden. Und das heißt eben, dass wir eben durch intelligenten Einsatz von Arbeitszeit und von Geld zur Finanzierung, sage ich gleich noch was, wie sich das Geld dann finanziert, dass wir da praktisch gucken, was sind günstige, vollautomatisch hergestellte Produkte, dass wir die aber nicht einfach kaufen, sondern uns auch den Produktionsprozess angucken, ob dieser Produktionsprozess wirklich zukunftsfähig ist, ob man so eine vollautomatische Fabrik, die das dann produziert, auch mal ja, als freie Fabrik weiterführen könnte. Und deswegen dann nur solche Produkte kommen bei uns in den Laden. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt sehr stark angefangen, das im Lebensmittelbereich und im Pflegemittelbereich zu machen. Das ist teilweise automatisiert, also die ganze Abfüllgeschichte und sowas. Was wir aber auch sagen, ist zum Beispiel Computer und Internet ist auch ein Grundversorgungsbedürfnis, wo jeder Mensch Internetzugang haben sollte. Und die Sachen sind ja auch vollautomatisch oder zumindest in diese Richtung produziert. Wobei ich da gestehen muss, dass wir uns das noch genauer angucken müssen, wie das tatsächlich produziert wird, weil gerade bei der PC-Produktion ziemlich ökologische Schweinereien da dran hängen. Aber das wäre praktisch die Idee, Simulation von Vollautomation, dass man sich also diese automatische Produktion anguckt und dann eben durch so einen internen ökonomischen Zirkel diese freie Verteilung schon organisiert. Aber man muss natürlich dann Geld ausgeben, um diese Produkte tatsächlich dann zu kaufen. Also weil es einfach im Moment nicht möglich ist, selber sich so eine vollautomatische Fabrik irgendwie hinzustellen. Also, gut, dieses Geld, was wir da brauchen, das finanziert sich eben hauptsächlich darüber über Teilzeiterwerbsarbeit. Das ist auch, das habe ich jetzt auch in der Diskussion mit Anton hier über diesen Wiener Kosnix-Laden gemerkt, dass das ganz ähnliche Ansätze sind, dass sie sagen, oder es wurde gestern auch, du hast das genannt, Grenzgänger, also zwischen der Erwerbswelt und der Nicht-Erwerbswelt. Dass das wichtig ist, weil die Alternativen zu sagen, wir verkaufen Dinge am Markt oder wir nehmen vom Staat Gelder, die bringen eben wieder sehr starke Integrationsmechanismen rein. Wo du dann eben nicht mehr eine Utopie demokratischen Wirtschaften entwickelst, sondern wo es darum geht, dann den Kapitalismus zu reformieren, was auch ein lobenswertes Ziel ist. Finde ich auch sehr gut, dass es das gibt, aber ich finde, das muss es eben demokratisches Wirtschaften auch geben. Und deswegen muss man sich, wenn man sowas machen will, eben genau überlegen, wie geht das? Und deswegen die heutige Entscheidung, das war jetzt eben gerade bei der Marxismus-Diskussion mit Raoul, er hat das verglichen, Feudalismus, Kapitalismus, gab es ja so einen Übergang, das kann man ja vergleichen mit dem Übergang von Kapitalismus in eine freie Ökonomie. Damals im Feudalismus war die Entscheidung, bleibe ich Leibeigner oder werde ich freier Stadtbürger, nicht? Stadtluft macht frei, hieß es damals, da konnte man dann sich aus diesen Fesseln der Leibeigenschaft eben befreien und dann stattdessen sozusagen in die etwas freieren Verhältnisse des Kapitalismus, die sich natürlich dann hinterher auch als nicht so doll frei herausgestellt haben, begeben. Heute ist die Entscheidung zwischen Karriere und Erwerbslosigkeit, habe ich hier jetzt mal ganz provokant zusammengenommen, also zwischen sozusagen als vereinzeltes Individuum sich der Karriere hinzugeben und dann doch eben vom Absturz der Erwerbslosigkeit ständig bedroht zu sein oder passiv in der Erwerbslosigkeit zu versinken. Oder als Alternative eben eine Zweigleisigkeit anzustreben mit sinnvoller, ja, halbwegs sinnvoller Teilzeit, Erwerbsarbeit, soweit das möglich ist, und Selbstorganisation. Und Teilzeit ist ja schief angesehen in der Gesellschaft, sag ich mal, deswegen ist es wichtig, diese Selbstorganisation ernst zu nehmen, da also keine reine Privatsache draus zu machen, sondern das frei kooperativ zu organisieren und daraus auch die Identität zu schöpfen, dann zu sagen, ich mache auch nur Teilzeit. Okay, ich denke, dass Ökonux in dem Sinne sich auch ruhig als Bestandteil der globalisierungskritischen Bewegung begreifen sollte. Attac Deutschland entwickelt gerade ein Konzept alternative Weltwirtschaftsordnung. Hier habe ich auch mal eine Webadresse angegeben, www.attac.de, A-W-W-O, wo tatsächlich verschiedene Konzepte diskutiert werden. Leider ist eine Ökonux-Position da nicht dabei. Ich versuche das da gerade einzubringen und ich rufe dazu auf, dass das auch noch mehr Leute tun, weil im Moment da eben keine marktüberwindende Position drin ist. Also es wird überall davon ausgegangen, dass wir den Markt als zentrale ökonomische Instanz beibehalten müssen. Deswegen, ja, um das jetzt noch zum Schluss, die Frage der Umsetzung. Ich denke, wir brauchen eben diese globalisierungskritische Bewegung, wirksame Aktionen und gleichzeitig eben Alternativen im Kleinen, um da eben die Praxistauglichkeit dieser Ansätze zumindest ansatzweise zu überprüfen. Und gut, was wir da auch propagieren, sind Stadtteilzentren, wo man da Kommunikation und Beratung hat. Und ja, diese beiden, also Bewegung und Alternativen, müssten sich gegenseitig ergänzen, um tatsächlich wirksam zu werden. Deswegen dieser Slogan, keine Zukunft ohne Widerstand, kein Widerstand ohne Zukunft. Ja, soweit erstmal.
Ja, ich hätte eine Frage bezüglich dieser Grundversorgungsläden. Also wenn man eine Kleidung nicht benötigt und hinbringt, ist klar, weil wie ist das mit der Marmelade und dem Brot? Also was wird sozusagen dort hingebracht und oder wer produziert das, was dort hingebracht wird? Also bei der Grundversorgung würde mich das interessieren, wie das konkret ausschaut. Also Tausch.
Ja, antworte ich gleich drauf. Ja. Ich habe ja hier die zwei ersten Punkte unterschieden. Die Umsonstladenbewegung, da bringt jeder hin, was er über hat. Die Grundversorgungsläden funktionieren nach einem anderen Prinzip. Da sagen wir eben, wir brauchen eben Marmelade in der Grundversorgung oder nicht. Und dann wird die gemeinsam organisiert. Das heißt, oder das Brot zum Beispiel. Nicht? In Bremen haben wir einfach eine Steinofenbäckerei im Umland. Da kaufen wir einfach dieses Brot. Das ist also eine ganz normale kapitalistische Marktbeziehung. Haben wir uns aber das Progressivste rausgesucht. Und das Brot wird eben gemeinsam finanziert. Und in unserem Laden dann verteilt einfach. Wir hatten das auch mal selber gebacken, das Brot, haben dann aber gemerkt, was wir da an Energie verbrauchen, um das selber zu backen, ist also deutlich unökologischer. Ja, das ist eine Konsumgenossenschaft mit dem Unterschied. Ich denke auch, Produktivgenossenschaften sind in dem Sinne schwieriger oder... Marx hat mal gesagt, Produktivgenossenschaften sind das Eigentliche, was die ökonomischen Grundfesten angreift. Und so haben wir auch angefangen, aber sind dann eben in diese ganzen Schwierigkeiten reingekommen, dass eben ja, Übernahme stagnierender Produktionszweige heißt, dass du eben massiv Selbstausbeutung machen musst, auf niedrigem Niveau produzieren musst und sowas. Deswegen würde ich sagen, Konsumgenossenschaften sind schon der sinnvollere Ansatz, aber eben nicht als klassische Konsumgenossenschaft. Das sind also keine Food-Coop zum Beispiel im Lebensmittelbereich, die jetzt einfach nur wahllos irgendwelche Produkte verkauft, sondern wir definieren, was eine Grundversorgung ist. Und in eine Grundversorgung kommt nur das rein, was eben auch in einem zukunftsfähigen Sinne produziert werden kann. Wir gucken uns also die Produktion an. Wir besuchen auch die Produktionsstätten. Also das ist also, geht über eine Konsumgenossenschaft hinaus. Außerdem ist die Verteilung intern frei. Das heißt, also ich kann in den Laden da gehen und mir mein Brot da rausholen. Oder ich nehme zum Beispiel, mein Lieblingsding ist eben dieser Tomatenbrotaufstrich. Da nehme ich mir dann immer gleich 1-2-6er-Kisten mit. Das ist eben kein Problem. Da wird also dann nicht an der Kasse irgendwo abgerechnet.
Also eine Art Essensflatrate.
Essensflatrate, genau.
Ja, also ich wollte nun grundsätzlich noch drei Bemerkungen machen. Die erste ist, für mich guckt so ein bisschen in diesem Geschichtsdeterminismus so die alte marxistische Theorie etwas unfreundlich um die Ecke. Und das ist die erste Bemerkung. Die zweite Geschichte ist diese Autarkie. Also ich meine, wenn Gruppen autark arbeiten wollen, dann denke ich, dann steht es ihnen auch demokratisch zu. Da sollte man eben, nur weil man ideologisch bestimmtes Weltbild hat, ihnen das nicht verbieten. Und die dritte Sache, die ich auch sehr problematisch finde, ist deine Technikbegeisterung. So nach der Devise, diese Bewegung künstliche Intelligenz, und da sind wir Menschen eigentlich gar nicht mehr notwendig. Und damit hängt auch zusammen das Selbstverständnis von Arbeit. Also für mich ist anscheinend in deinem Verständnis Arbeit was ganz Schlimmes. Wer zum Beispiel, ich habe mal im Lebensmittelverarbeitung, also Käsereibetrieb gearbeitet, einen eigenen Betrieb gehabt, und macht das halt Freude und ich finde es schön, das zu arbeiten, oder Keramiker, die ihre Arbeit wirklich lieben, wenn man da zugucken kann, auch wenn es eine schmutzige Arbeit ist, es ist eine unheimlich befriedigende Arbeit. Oder Gärtner, die, weiß ich, eine neue Erdbeersorte züchten, natürlich ist es lang und schwierig, aber es ist eine schöne Sache und ich möchte diese Arbeit bitte nicht missen. Und deshalb finde ich es ganz schrecklich, wenn man da alles automatisieren will, weil dann nimmt man wirklich, stellt man Arbeit als was Schlechtes hin. Und ich denke, es sollte auch die demokratische Grundentscheidung geben, zu sagen, wir wollen arbeiten, bitte schön, und auch ein altes Handwerk ist was Schönes und ein Stück Kultur. Und wir zerstören damit Kultur, wenn wir da alles vollautomatisieren.
Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt so eine Dialogsache, aber das sind jetzt drei Fragen. Soll ich da?
Ich glaube, er wollte da drauf auch gerne noch was sagen.
Ja, dann mach mal.
Also im Endeffekt ist es ja in dem Sinne eh nur eine Definitionssache. Und wir in einer Gruppe in Osnabrück hatten das einfach so definiert, dass Arbeit dann in dem Sinne ja auch nur unter kapitalistischen Sinne gesehen wird. Und jetzt was zu töpfern oder sonstiges ist dann ja nicht mehr Arbeit, weil das ist dann kreativ sein oder irgendwas das Einzelne, was man dann halt gerade macht. Und Arbeit ist in dem Sinne dann immer nur als Lohnarbeit beziehungsweise für irgendwas arbeiten, um Geld zu bekommen, damit man es wieder verkaufen kann, damit man wieder irgendwie sich was kaufen kann und sonstiges, dass dieser Oberbegriff Arbeit dann ja auch rein theoretisch wegfallen würde. Ja.
Na, ich glaube, dass man da auch noch unterscheiden muss zwischen Sachen, die getan werden müssen und sozusagen die völlig freie Tätigkeit, wie weiß ich, Kunst oder auch einer freien Kooperative, weil ich meine, das ist ganz interessant beim Marx, der unterscheidet das auch sozusagen, dass letzten Endes ist das doch immer das Reich der Notwendigkeit, die Reproduktionsarbeit sozusagen oder auch verschiedene andere Arbeiten, die halt teilweise nicht diesen schönen Charakter haben, wie der geschildert wird, sondern die teilweise einfach gemacht werden müssen. Das kann zum Beispiel auch in extremen Fällen, was ich, schwer kranke Pflegen sein oder solche Sachen, die zumindest unmittelbar so leicht verbindbar ist mit dem der freien Kreativität und freien Kooperation. Und sozusagen, und er sagt dann sozusagen, diese Arbeit ist natürlich schon zu minimieren irgendwie, ne? Also diese notwendige Arbeit, die unangenehme Arbeit in einem gewissen Sinne, wobei das natürlich auch für jeden verschieden ist. Aber sein kann, aber und darauf kann eigentlich erst sein, sozusagen das völlig freie Reich, wo die Arbeit Selbstzweck ist, erwachsen. Und insofern finde ich sozusagen das nicht gut, wenn man den Begriff der Arbeit sozusagen sagt, Arbeit ist Lohnarbeit, na gut, auch wenn es nicht Lohnarbeit ist, gibt es noch immer sozusagen notwendige Arbeit, oder wie man das immer bezeichnet.
Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich habe da auch noch eine Zusatzfolie, was eben ja genau diesen Punkt anspricht. Also ich denke, man kann sich nicht rein auf die Fixierung, auf die Selbstentfaltung beschränken, sondern man muss schon darüber reden, was gesellschaftliche Notwendigkeiten sind und was Arbeit sozusagen in einem nicht kapitalistischen Sinne ist. Und die Notwendigkeiten, auf die wir gekommen sind, ist einmal zum Beispiel die Humanisierung. Also tatsächlich, das ist Arbeit, sich in diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Maschine zu bewegen und da diese Feinsteuerung zu übernehmen. Das ist Arbeit, die Menschen leisten müssen. Demokratische Strukturen sind auch Arbeit. Das muss ja jemand organisieren, dass die Gesellschaft basisdemokratisch entscheiden kann. Und ja, was auch genannt worden ist, Alten- und Krankenbetreuung und auch Kindererziehung und sowas, das sind auch alles Arbeiten. Da gibt es zwar im Kapitalismus Bestrebungen, das auch weiter zu automatisieren, also Altenpflegeroboter oder auch Schimpansen oder sowas. Das halte ich aber für unmenschlich. Also ich finde das schon sehr gut, dass da Menschen arbeiten in diesem Bereich. Und das sind sozusagen notwendige Arbeiten. Naja, die Alten, die finden das toll, dass die Schimpansen da sind, weil endlich mal jemand Zeit für sie hat. Also so schlimm ist es schon. Ne? Also das das stimmt, das ist richtig. Ja, das ist in den USA. Ich habe jetzt die Quelle leider nicht da, könnte ich aber rauskriegen. Ja, ja.
Halbautomatische Einheiten haben, die quasi die ganze Überwachung übernehmen.
Ja, bitte Mikro.
Also ich weiß nicht, ich finde gerade die Automatisierung bei der Altenpflege und bei der Krankenpflege besonders reizvoll, da normalerweise für jede Krankheit und für jede Altersschwäche oder so sind ja relativ genau definierbar. Und die Aufgaben, die da dann gemacht werden, sind auch sehr genau feststellbar. Und daraufhin kann man ja auch direkt die Roboter konstruieren. Das einzige Problem ist nur, dass die Roboter nicht nur noch da sind. Und quasi, wenn jetzt ein alter Mensch da doch mal mit jemandem sprechen möchte, dann auf den Roboter angewiesen ist oder so. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn die Roboter in 50 oder 100 Jahren weit entwickelt genug sind, dass die auch quasi sich gut oder besser unterhalten können als, sagen wir mal, ein schlecht ausgebildeter Krankenpfleger. Ja, also weil die einfach viel wissenschaftlicher auf die Anforderungen eingehen können, weil die genau daraufhin optimiert sind. Und ein schlecht ausgebildeter Krankenpfleger, sagen wir mal so, der achtet, dem fällt überhaupt nicht auf, dass die Oma jetzt quasi zum 20. Mal am Tag, was weiß ich, irgendwie eine blöde Frage hat und dass er das nicht einfach mal abblockt, so, und weil das unnötig ist. Und der Oma quasi beibringt, dass sie da jetzt weiterzulernen oder so. Ich weiß nicht.
Kannst du mit Mikro?
Ja. Das ist ja sehr erfolgreich schon.
Also,
nein.
Ist das dazu? Sonst könnte ich dazu noch was sagen. Ja, dann will ich darauf nochmal eingehen. Also ich finde, das inhuman Alten- und Krankenbetreuung Robotern zu überlassen. Natürlich konnten Roboter eine...
Ich finde es inhuman, Menschen dafür zu belassen.
Ja, gut, das ist...
Also es wird... Wer bestimmt, welche Menschen die Aufgabe machen?
Es wird jetzt nur für die Aufzeichnung, es wird gesagt... entgegnet, dass es inhuman ist, die Menschen damit zu belasten. Das finde ich eben nicht. Also ich finde, Roboter sollten Routinearbeiten erledigen, aber menschliche Kreativität und die soziale Kompetenz eines Menschen wird meiner Auffassung nach ein Roboter nicht erreichen. Und ich finde, dass diese menschliche Kreativität und soziale Kompetenz den Alten auch zusteht. Es gibt auch sehr erfolgreiche Modelle, wo junge Alte betreuen und da sehr viel Spaß mit haben und so. Und das ist also, finde ich, eher ein Problem der Kooperation. Das ist das Problem, dass die Alten heute vereinzeln und nicht gelernt haben, sich da sinnvoll zusammenzuschließen. Und von daher gibt's da also, bin ich da sehr dagegen, da Maschinen die Kontrolle zu überlassen. Natürlich Maschinen einsetzen und Routinearbeiten, nicht? Also dieses satt und sauber und sowas. Das, und medizinische Fachkenntnis und sowas kann man alles Maschinen übergeben, aber die Feinsteuerung sollen die Menschen behalten. Nicht? Das ist das Entscheidende. Ja, und ich hoffe, dass es auch so ein bisschen dann deutlich macht, hier diese Frage nach der Technikbegeisterung, dass ich durchaus Technik auch kritisch sehe. Und diese Entwicklung, die Verselbstständigung der Technik muss man auch scharf kritisieren. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz ein realer Prozess, wo sich die Linke nicht einfach verweigern kann und sagen, wir wollen das gar nicht, weil das wird einfach kommen. Und ich finde, die Aufgabe ist das zu humanisieren und dann tatsächlich Arbeit zu minimieren und diese ganze handwerkliche Tätigkeit, die will ich ja nicht abschaffen, sondern die kann man ja als freie Tätigkeit weiter verfolgen. Das ist doch super, zum Beispiel da seine eigene Hose zu nähen oder seinen eigenen Schrank zu schreinern. Bloß ist es eben keine Notwendigkeit mehr, sondern wenn ich da keinen Bock drauf habe, den Schrank zu schreinern, dann gehe ich eben zur Vollautomation und hole mir da meinen Schrank. Ne? Oder kann ihn vielleicht auch hinterher dann noch individuell bearbeiten. Das ist dann ja auch eine ganz neue Variante. Dann wollte ich noch kurz zu dem Geschichtsdeterminismus was sagen. Das kam als Vorwurf. Diese Geschichtsphilosophie, die ich hier angeboten habe, ist sicherlich nicht die Wahrheit, sondern das ist eine Interpretation von Geschichte, die auch nur einen ganz speziellen Aspekt, nämlich das Verhältnis von Natur und Maschine, heraushebt. Und für mich ist das kein Hauptwiderspruch menschlicher Geschichte, sondern das ist ein Bereich, den wir bearbeiten müssen, um weiterzukommen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Fragen nach meinetwegen Bewusstsein oder nach Spiritualität oder nach kultureller Entwicklung, die genauso ihre Berechtigung haben. Also da, von daher ist kein Geschichtsdeterminismus. Und zur Frage der Autarkie, denke ich, da wurden die Hutterer genannt. Das ist für mich eben eine autoritäre Sekte. Diese Autarkie ist für mich im Kapitalismus, also würde ich gerne sonst empirische Beispiele wissen, aber ich habe den Eindruck, das erreicht man nur, wenn man wirklich ein ganz anderes, starkes, autoritäres Prinzip hat, das eben diese ganzen Fliehkräfte, die der kapitalistische Markt sonst reinbringt, dann deckelt. Nicht? Also in den israelischen Kibbuzim hat man die Entwicklung, dass die Kinder, die dann in den Kibbuzim aufgewachsen sind, dann irgendwann so eine Entscheidungsphase hatten. Die sind dann oft rausgegangen in die kapitalistische Gesellschaft, haben sich die sozialistischen Kibbuzims dann angeguckt, und dann hatten sie sozusagen die Entscheidungsfreiheit, weil sie beides mal kennengelernt haben. Und einige haben sich dann für den Kapitalismus entschieden, andere haben sich für die Kibbuzim entschieden. Das finde ich in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Hutterer ihre Kinder diese Wahlmöglichkeit gar nicht lassen, dass sie sozusagen nur Hutterer kennenlernen und praktisch nur unter extremen Bedingungen da überhaupt rauskommen.
Also ich habe zwei Fragen. Einmal zu den freien Grundversorgungsläden, ob die einen Namen haben in Bremen, das Projekt, und ob ihr euch dann nicht drüber hinwegtäuscht, dass es eigentlich gar keine freien Projekte sind, sondern dass es kollektiver Tausch ist und dass dadurch, dass ihr das frei nennt, gleichzeitig auch mystifiziert und nicht aufklärt.
Wie kommst du jetzt auf kollektiven Tausch? Kannst du das nochmal erklären?
Ja, ihr zahlt das doch kollektiv, habe ich gehört, und dann verteilt ihr das untereinander.
Ja.
Ja. Es ist eben nicht frei, sondern es ist halt zusammen gekauft und die Verteilung ist dann eben solidarisch.
Ja, genau.
Also würde ich das eher solidarische Grundversorgung als freie nennen. Also ich finde es mystifizierend und falsch. Das zweite war, warum das demokratisch ist und wieso. Wie sind eure Entscheidungsstrukturen? Und wieso nennst du das demokratisch, das heißt volksherrschaftlich? Wieso muss das sein, dass eine größere Gruppe über eine kleinere bestimmt? Und dieses Beispiel von der Kommune Niederkaufungen, die zutiefst antidemokratisch ist, das heißt sich nicht auf eine Abstimmung einlässt, sondern mit immerhin 60 Leuten immer einen Konsens anpeilt und auch erzielt.
Ja, kann ich gleich darauf eingehen. Also der erste Punkt, freie Grundversorgung, würde ich schon frei nennen. Natürlich ist es nicht so, dass wir im Kapitalismus eine befreite Insel hinkriegen. Das ist aber die freie Softwarebewegung auch nicht, weil die freien Softwareprogrammierer sich auch irgendwoher reproduzieren müssen. Die müssen auch ihrer kapitalistischen Lohnarbeit oder ihrem Erbe nachgehen, von dem sie dann leben. Und sie brauchen auch die Infrastruktur des Internets, die auch von kapitalistischen Unternehmen bereitgestellt wird. Also von wegen freie, befreite, saubere Inseln, wo sozusagen gar keine schlechten Mechanismen mehr drin sind, gibt es nicht. Und deswegen, was wir machen können, ist eben da relativ klare Strukturen zu haben, wo man sagt, hier gibt es eine Teilrealität, wo schon mal was Freies, Solidarisches existiert. Und das ist, sowas ist für mich die freie Softwarebewegung, sowas ist für mich aber eben auch so ein freier Grundversorgungsladen, weil wir zwar nach außen hin eine Marktbeziehung haben, aber intern eben diese Marktbeziehung nicht haben. Nicht? Und zu dem anderen, Basisdemokratie, finde ich eine sehr wichtige Sache. Das ist eben auch, jetzt muss ich mal hier die Folie finden. Basisdemokratie haben wir sehr differenzierte Diskussionen, also da gibt es auch eine Tradition, angefangen von der Pariser Kommune, die heute Morgen auch schon mehrfach erwähnt worden ist, über die Arbeiter- und Soldatenräte 1918 und 1919, dann über 68er-Bewegung, rätedemokratische Modelle da, Jugoslawien, Arbeiter-Selbstverwaltung hat auch da Modelle gemacht in Richtung Rätedemokratie. Prager Frühling hat das gefordert und ansatzweise praktiziert. Dann kamen die Panzer aus Moskau. Also das finde ich sehr wichtig, Rätedemokratie zu entwickeln, gerade damit die Ökonomie demokratisiert werden kann. Das ist also eine ganz entscheidende Aufgabe, dass die Ökonomie nicht ein verselbstständigtes System, ein Apparat ist, wo Menschen gar keinen Einfluss drauf nehmen können. Und eine Wirtschaft aber mit Konsensprinzip zu managen, wie das in Niederkaufung eben diese Kommune für sich macht, halte ich für völlig illusorisch. Ich bin auch kein Verfechter des Konsensprinzips. Also ich habe auch Berichte aus Niederkaufung gehört von Menschen, die dort leben, dass das manchmal auch sehr anstrengend ist, weil tatsächlich eben ein Einzelner praktisch mit seinem Individualismus die ganze Gruppe blockieren kann und dass es dann teilweise mehrere Tage dauert, bis dann so über ganz subtile soziale Mechanismen die Entscheidung in eine oder andere Richtung kippt. Und da bin ich sehr dafür, doch eine offene Aussprache zu machen. Und ich bin ja in mir selbst manchmal auch nicht einig. Ich habe ja manchmal auch in mir selbst zwei verschiedene Positionen. Da finde ich es gut, diese Positionen auch tatsächlich offen zu legen und auszudiskutieren. Natürlich keine Kampfabstimmung einfach so, sondern man sollte die Diskussion führen und die Argumente austauschen. Und meistens ist es dann auch bei uns so, dass es dann sowieso einen Konsens gibt. Und nur in den wenigen Fällen, wo man dann sieht, okay, wir kriegen keinen Konsens hin, dann finde ich aber auch, dann sollte man eine Diskussion, die sich im Kreis dreht, dann mit einer Abstimmung beenden. Und gerade wenn es um komplexe gesellschaftliche Prozesse, also wenn wir von Europa sprechen, 400 Millionen Menschen, sehe ich nicht, wie die sich im Konsens einigen sollen.
Ja, wie stehst du zur Teilung? Also was
der Mikro, Fork bitte. Ist. Mikro.
Wie stehst du zur Teilung von Projekten, was in der freien Software der Fork ist?
Ja, finde ich sehr gut. Das gibt es zum Beispiel bei den Tauschringen. Tauschringe propagiere ich selber jetzt nicht, aber was die machen zum Beispiel ist, dass sie in England sich bei 333 Mitgliedern teilen, weil sie sagen, das ist praktisch eine Obergrenze, wo man so einen überschaubaren lokalen Rahmen hat. Und ich stelle mir das vor, dass tatsächlich eine demokratische Wirtschaft auch auf lokaler Ebene solche kleinen Einheiten hat von zwischen 100 und 150 Menschen haben wir so die Erfahrung gemacht, dass das noch überschaubar ist, aber muss man sehen. Und dass praktisch die Gesellschaft dann so ein Teppich aus solchen lauter lokalen Einheiten ist und dass praktisch diese lokalen Einheiten natürlich immer dann solche Forks machen können. Und das muss dann natürlich auch irgendwie auf etwas größerer Ebene, wenn man eine größere Produktionseinheit hat, sich zusammengeschlossen werden. Aber da gilt das Prinzip des Forks natürlich genauso.
Die Frage nach dem Fork war eigentlich bei Einigkeit und Uneinigkeit, also nicht bei einer Zahl 333, sondern es ging darum, um freie Assoziation und freie Dissoziation.
Ja, klar, aber das Problem bei dem Fork ist natürlich auch immer, dass eine Substanz da sein muss. Also man kann sich natürlich beliebig forken bei Uneinigkeit, aber die Leute müssen natürlich auch die Energie aufbringen, dann eine neue Einheit zu machen. Das ist bei freier Software auch ein Problem, dass manche Forks dann einfach absterben, weil keiner sie weiterverfolgt. Aber natürlich, bei Uneinigkeit auf jeden Fall Möglichkeit des Forks. Bin ich sehr dafür.
Ich wollte jetzt auf diese Vollautomation zurückkommen. Also mir scheint doch, dass da irgendwie ein Problem sozusagen, das wirkliche Problem verdeckt wird dadurch. Weil es ist ja so, dass natürlich können gewisse Tätigkeiten zunehmend mehr automatisiert werden, aber das enthebt einen ja nicht des Problems der produktiven Faktoren, der Stofflichkeiten, die in bestimmten Quantitäten vorhanden sein müssen, extrahiert werden müssen. Entweder geht man dann in die Richtung, wie das teilweise dann diskutiert würde, sozusagen so einer Weltplanungsbehörde oder einer Weltplanungsmaschine, vollautomatischen meinetwegen, also das ist eine völlig absurde Fantasie, ja. Es stellt sich sozusagen die Frage, wie überhaupt sozusagen die Koordination der Arbeitsteilung erfolgen kann, und die ist sozusagen erst davon noch nicht gelöst, dass irgendwas automatisch oder teilautomatisch oder sonst irgendwie ist. Und insofern habe ich sozusagen die Überlegungen vom gestrigen Vortrag da, dass man versucht sozusagen das möglichst den lokalen Bereich zu halten, die Arbeitsteilung und bei gewissen Grundfragen über diesen lokalen Kreis hinauszugehen. Und das hat sozusagen mit Automation und Nicht-Automation für mich überhaupt nichts zu tun, ob die das dann jetzt lokal machen computergesteuerten Werkzeugmaschinen ihre Produktion oder nicht, aber sie müssen wahrscheinlich die Werkzeugmaschinen und der Stahl dafür, den werden sie wahrscheinlich nicht lokal produzieren können. Ne? Und auch sicher nicht vollautomatisch.
Also auch noch mal zu diesem selben Thema. Im Grunde ist es, was auch daraus spricht, ist, dass du wieder eine Einteilung machst oder ein ganz spezielles Verhältnis zur Arbeit hast. Du machst so eine Einteilung zwischen, das macht ja Spaß und notwendige Arbeit. Ich meine auch, dass notwendige Arbeit was Positives sein kann. Irgendwie habe ich den Eindruck, was da so ein bisschen rauskommt, notwendige Arbeit, ach, das ist ja was ganz Schreckliches. Und das genau wollte ich nämlich nochmal verdeutlichen. Also derjenige, wenn ihr zum Beispiel handwerkliche Käsereibetrieb betreibt, der kann das wirklich aus Leidenschaft machen und der kann Qualitäten erreichen und eine Vielfalt von Produkten erreichen, die du eben zum Beispiel in einer automatischen Käseproduktion nie schaffst, weil eben die Technik dies auch gar nicht durch diesen automatisierten Auflauf überhaupt nicht zulässt. Und du kannst eine Güte und Qualität eben in handwerklicher Produktion erreichen, auch an Spezialprodukten, in Kleinserien und sowas, wo ein unheimliches Wissen dazu gehört, und das macht auch Spaß, sowas zu produzieren. Und es ist auch eine Form von Notwendigkeit. Die Leute wollen eben Milchprodukte haben, und die sollen sie auch bekommen. Und die kann man eben, auch wie er sagt, eben auf einer lokalen Ebene in kleinen Verbänden in einer hohen Qualität produzieren, auch mit einem bestimmten Maß an Technik. Natürlich braucht man für die Käserei braucht man auch Technik dazu. Aber die kann eine relativ schlichte Technik sein und man kann ungeheure Qualität damit erreichen. Und vor allen Dingen verlangt es sehr viel Erfahrung und Lebenswissen und das man auch weitergeben kann. Und deshalb ist es auch eine kulturelle Aufgabe und nicht nur eine Sache, notwendige Arbeit ist was Schlimmes und freie Arbeit ist was Schönes. Ich baue mir da meinen Tisch selber, wie du gesagt hast. Nein, das ist für mich sollte die Möglichkeit auch bestehen, notwendige Arbeit auch was Positives zu sehen. Wenn jemand was Negatives sieht, bitte, dann kann ja in solchen Gemeinschaften auch weitgehend automatisierte Arbeit sein. Dann werden also die Menschen, die sagen, Arbeit ist was ganz Schreckliches, ganz furchtbar, dann sollen die eben in Strukturen arbeiten, wo möglichst Massenproduktion, also eine Massenqualität in großer Anzahl rauskommt, und dann haben sie viel Zeit im Freien, weiß ich, irgendwas anderes Kreatives zu machen.
Also ich würde gerne selber auch kurz noch was dazu anmerken. Also ich stimme da eigentlich dem Wolfgang auch zu. Ich denke, dass gerade in der handwerklichen Produktion einfach Qualitäten möglich sind, die weder in der Vollautomation noch nachher quasi im freien Hobby erreichbar sind. Also wenn ich jetzt einfach an mein Gewerbe denke, an die Schreinerei, dann ist es auch so, ich kann Möbel in der Qualität herstellen, wie es im Prinzip sonst keiner kann. Der Heimwerker wird es nicht erreichen und die Fabrik genauso wenig. Ihr seid beide auch zu dem Thema, wollen wir die noch dazu nehmen?
nur ein kurzer Gedanke, ziemlich ins Unreine gesprochen. Ich war mal in einem Fitnessstudio, einmal in meinem Leben. Jetzt merkt man wahrscheinlich eh, dass ich nur einmal dort war. Und ich war total erstaunt, dass da irgendwie so eine Fabriksatmosphäre, ne? Das hat gedonnert und gekracht, diese ganzen Gewichte, die da umeinander gehebelt worden sind, zum Zweck halt den eigenen Körper zu formen. Und ich denke mir, das ist ja auch ein Zugang. Also den könnte man vielleicht auch irgendwie, also das machen die Leute offensichtlich gern, nicht so wenige bei uns in der Gesellschaft.
Hallo,
Bitte über Mikro diskutieren.
Ja.
Bitte möglichst
also,
über Mikro diskutieren.
Die Diskussion ob Fitnessstudio und so weiter und so fort, die wird ja schon normal in Medien geführt, die will ich hier nicht führen. Ist mir zu albern. Erzähl mir mal bitte zu, danke. Auch die Frage, ob man jetzt eine Käserei oder so, ob das notwendige oder nicht notwendige Arbeit ist, geht meines Erachtens nach an dem Thema vorbei. Er hat das vorhin ein bisschen angedeutet. Wer verdammt nochmal geht auf die Erdölfelder? Wer verdammt nochmal holt die Kohle aus der Erde? Wer verdammt nochmal ist in der Hütte und macht dort das Stahl, was wir dann brauchen, um eine Werkzeugmaschine herzustellen? Diese Frage wurde jetzt meines Erachtens noch nicht wirklich angekratzt. Diese Frage ist aber wichtig, denn ich habe keinen Bock. Also andersrum, ich denke schon, dass auch Kunststoffe eine gute Ressource sind. Ich bin auch der Meinung, dass ein Stahl ein fantastischer Werkstoff ist. Und für die Automatisierung brauchen wir schlichtweg und ergreifend auch diese Werkstoffe, zumindest die nächsten 100 bis 150 Jahre noch, bis was anderes gefunden wurde. Und diese Frage wird hier meines Erachtens noch gar nicht angekratzt. Jedenfalls habe ich das bis jetzt noch nicht rausgehört. Und das ist eben auch notwendige Arbeit, die wirklich scheiße ist. Also ich habe keinen Bock, im Kohlebergwerk zu arbeiten oder auf den Erdölfeldern. Und trotzdem, auch nicht als Ingenieur, und trotzdem muss das irgendwie gemacht werden. Ich habe zwar Vorstellungen dafür, wie man das machen könnte, aber das ist alles nur Ursuppe bei mir. So, aber das ist meines Erachtens noch eine der Fragen, die ja schon mal standen. So.
Magst du jetzt was? Ich kann da gerne drauf eingehen, weil das sind jetzt schon zwei Themenkomplexe. Der eine, was eben genannt worden ist, die Frage, wo kommen diese Ressourcen wie Stahl und Kohle her? Oder Kohle bin ich auch dafür, möglichst durch regenerative Energien zu ersetzen. Da muss man einfach sagen, dass im Kapitalismus die Automation nicht weit genug getrieben wird, sondern sie wird nur dort gemacht, wo es eben Profite bringt. Und ich arbeite als Informatiker in einer Arbeitsgruppe, wo auch Robotiker sind. Und was sie mir erzählen, also da bin ich sehr zuversichtlich, dass man eben solche Stahlgewinnung weiter robotisieren kann. Das heißt, dass da diese unerträglichen Arbeiten dann auch abgeschafft werden können und durch Maschinen erledigt werden können. Und dann kam die andere Frage mit, wie macht man dann Produktion im großen Maßstab, diese vollautomatische Weltplanungsmaschine? Das existiert ja bereits. Also man muss ja einfach zur Kenntnis nehmen, dass die großen multinationalen Konzerne planwirtschaftlich organisiert sind. Und naja, ich hab den Einwand akustisch jetzt nicht verstanden. Das ist ein Chaos.
Das hat sozusagen der Lenin noch geglaubt, dass die Planung sozusagen wie die Deutsche Post oder so funktionieren kann. Aber in Wirklichkeit, ich habe bei Philips und bei Siemens gearbeitet und ich sehe sozusagen, dass das ist sozusagen das Chaos pur. Es ist so, dass die einzige Mittel, die einsetzt, ist, dass sie in den Firmen Märkte generieren, wo sozusagen die Leute dann durch den internen Marktdruck wieder gezwungen werden, irgendwas zu tun. Es gelingt ihnen überhaupt nicht, das in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Die Planung ist nicht länger als 4 Monate oder so bei einem Konzern, weil sie nicht wissen, was nach 4 Monaten passiert.
Ja, das ist alles fraktal. Das macht ja auch nichts, aber das... was ich zum Beispiel von VW aus Hannover weiß, ist, dass da sehr detailliert geplant wird, wann welche Zulieferer welches Material anliefern, um dann eben die Autos zu bauen. Und man gibt sozusagen den Kundenwunsch ein, ich will folgendes Auto haben, dann ist das ein Datenträger, der praktisch auf der vollautomatischen Fertigungsstraße mitläuft und dann werden die entsprechenden Teile da automatisch eingebaut. Das heißt also, man hat da schon eine sehr weitgehende Planung über die Maschine eben. Mir hat von wegen, weil du jetzt die Post ansprichst, ich habe jetzt letztens mit jemandem von der Bahn gesprochen, der meinte auch, diesen europäischen Fahrplan in so einen Computer zu bringen, das sei komplexer gewesen als viele Produktionsanlagen. Und das ist auch eine Sache, die inzwischen automatisch mehr oder weniger funktioniert, manchmal auch weniger. Natürlich, um tatsächlich da einen Durchbruch zu haben, geht das in Richtung künstliche Intelligenz. Das heißt also, dass solche Systeme auch intelligenter werden und tatsächlich solche Planungsprozesse auch in die Hand nehmen können. Aber das Wichtige ist doch, dass die Menschen tatsächlich die Oberhand behalten müssen über die Grundfragen. Soll so produziert werden? Wollen wir bestimmte ökologisch problematische Materialien einsetzen oder wollen wir es nicht? Wollen wir eine bestimmte Arbeitszeit haben, die uns einen höheren Konsumstandard sichert, oder wollen wir einen niedrigeren Konsumstandard und mehr Freizeit? Und das sind doch entscheidende ökonomische Fragen, die die Gesellschaft entscheiden muss und die nicht durch irgendeinen starren Plan vorgegeben werden müssen. Aber diese Detailplanung, die basisdemokratisch diskutieren zu wollen zum Beispiel, das haben wir mal versucht, das ist also schon auf lokaler Ebene schwierig. Also ein Finanzplan oder auch, was wir auch machen, Arbeitsstunden, weil wir eben von den Finanzen auch wegkommen, das detailliert zu planen, das sind dann irgendwelche Zahlenkolonnen, die dann als Herrschaftswissen enden. Also man muss dann ganz klar mal sagen, dass diese planwirtschaftlichen Ansätze gescheitert sind, das zu demokratisieren. Und von daher sehe ich gar keine andere Chance, als das möglichst über die Maschine so weit zu automatisieren, dass man sich dann eben als Mensch darauf konzentrieren kann, die wesentlichen Parameter zu setzen. Und das muss dann demokratisch diskutiert werden. Und schwerpunktmäßig, da kam auch noch die Frage nach lokal, ich bin auch für schwerpunktmäßig lokale Grundversorgung, also Nahrungsmittel aus der Region und sowas, praktizieren wir auch. Nur es gibt eben auch globale Vernetzung, die auch genauso wichtig ist. Und ja, Stahlproduktion oder was weiß ich, einen Computer zu produzieren, da bist du dann schon relativ schnell im europäischen oder sogar im Weltmaßstab.
Also ich bin auch der Meinung, dass eine basisdemokratische Diskussion über Finanzen, Arbeitszeiten und so weiter schier unmöglich ist ab einem gewissen Punkt. Aber die Industrie hat das auch gelöst für sich. Also fraktale Firmen, fraktale Firmen, die im Prinzip, wo jede Einheit, jede Abteilung eine eigene Leistungseinheit ist, bis hin zu jeder Unterfirma eine eigene Konkurrenzdruck zu der anderen Firma desselben Konzerns gehören und so weiter. Da wird das im Prinzip auf diese Art und Weise geregelt, dass das auf kleine Einheiten runtergebrochen wird. Andererseits ist es eine Geschichte, die auch anarchistische Gesellschaften auch gehabt haben, die man auch als fraktale Gesellschaften bezeichnet haben, wo die Einheiten so klein waren, dass dort wieder intern diskutiert werden konnte und intern wieder letztendlich gearbeitet und geplant werden konnte, während die Gesamtgesellschaft allerdings lediglich die Vorgaben gegeben haben. Also heute in modernen Industriebetrieben gibt es eben eine zentrale Vorgabe. Also nicht nur du musst produktiv sein, sondern du kriegst alle Werkzeuge, um produktiv zu sein und so weiter und so fort. Wie du es machst, ist egal, hast diese Rahmenbedingungen. Und ähnlich kann ich mir das dann halt auch vorstellen, dass die Gesamtgesellschaft sagt, wir wollen das, aber dass jede kleine Einheit sich selber Basis oder so weit wie möglich auch auf Konsensebene darüber unterhält. Aber das könnte ich mir halbwegs vorstellen. Ja. Aber ja, eine generelle Planungsgesellschaft, also es gibt, muss ich ihm recht geben, Automobilkonzern ist was ganz ein ganz krasses Beispiel. Normale Konzerne sind solche Mischkonzerne wie Siemens oder Philips oder so, und da gibt es eine zentrale Planung, die machen sie, lügen sich selbst in die Tasche, wenn sie das behaupten. Und insofern ist da wirklich das große Chaos, und auch bei den Automobilern ist das Chaos, wenn du genau hinguckst. Wo wollte ich jetzt noch hin? Lass mal erstmal.
Aber darf ich direkt, ich bin sehr für selbstorganisierte Prozesse, also von daher stimmen wir da völlig überein. Und diese großen Mischkonzerne braucht man aber, glaube ich, auch gar nicht. Also das, ich denke mal, eine freie Produktion wird sich auch nach Sparten aufteilen und nicht nach irgendwelchen kapitalistischen Maßstäben, wo jetzt irgendwie die besten Profite zu machen sind und da dann Gemischtwarenladen zusammen gekauft wird.
Ich wollte mal zwei Aspekte aufgreifen. Die eine Geschichte mit dem Konsensbildung. Ich meine, das ist auch wieder eine kulturelle Frage. Wir sind es halt in unserer Kultur hier in Mitteleuropa nicht gewöhnt, auf Konsensbildung zu kommen, sondern mehr eben auf demokratische Traditionen, also mit Mehrheitsbeschluss. In anderen Kulturen gibt es eben so eine Konsensbildung und von daher tun wir uns sicherlich schwer. Das ist die eine Geschichte und Konsensbildung ist natürlich auch überwiegend vom kulturellen her, wenn man das vergleicht, eben in kleineren Gemeinschaften möglich, natürlich nicht in großen, aber dort gibt es sowas wie Konsensbildung, das hat sich auch bewährt, wenn man sich kulturgeschichtlich anguckt oder von der Kulturvergleichung. Die andere Geschichte grundsätzlich von der Theorie her, der Kollege nochmal aufgegriffen mit dem Anarchismus und fraktalen Organisationen, im Grunde ist es ja eine alte, uralte Geschichte, eine Geschichte der Arbeiterbewegung oder der sozialen Ideen, die alte Auseinandersetzung, die halt auch in Mitteleuropa stattgefunden hat. Erfurter Programm, sage ich mal als Stichpunkt, da ging es halt darum, dass die marxistische Theorie eben gesagt hat, sowas wie Konsum, Produktionsgenossenschaft, Konsumgenossenschaft und so weiter, das ist alles Quatsch, das war also eine ganz klare Ablehnung im Marxismus. Das hat dann auch die ganze Diskussion abgewirkt und auch die sozialen Experimente. Es wurde dann eben auf Großindustrie, zentrale Planung und so weiter Wert gelegt. Und jetzt erst in den letzten Jahren ist diese Diskussion erst wieder aufgenommen worden von einigen Leuten. Und deshalb finde ich das auch eine grundsätzliche Entscheidung, ob man sozusagen von einem ganz deterministischen Weltbild ausgeht oder nicht. Und im Grunde spiegelt das auch die alte Auseinandersetzung der Sozialdemokratie bzw. Marxismus und der Anarchismus-Theorie wieder, die auch hier so ein bisschen zum Vorschein kommt.
Ja, da kann ich auch gerne was zu sagen. Das ist so praktisch das Verhältnis von Politik und Ökonomie. Das haben wir heute Morgen bei Rauls Vortrag auch diskutiert. Da gehe ich völlig mit einer Kritik am Marxismus überein. Marx hat eben sehr stark das Politische betont, hat gesagt, Organisation der Arbeiter, nicht Organisation der Arbeit. Das heißt, er hat nur gesagt, wir müssen politischen Klassenkampf machen. Und in dem politischen Klassenkampf entwickeln sich dann Grundsätze einer neuen Gesellschaft heraus. Und hat dann diese ganze Kooperativbewegung sehr verächtlich nur angeguckt. Und das finde ich nicht gut. Also ich finde, wir können nicht das Politische so überbewerten. Also das ad absurdum geführt hat das dann Lenin. Der hat also dann versucht, praktisch von oben Revolution zu machen. Sondern ich denke, eine neue Gesellschaft entsteht nur dann, wenn auch eine Teilrealität des Neuen schon innerhalb des Alten heranreift. Das ist ja auch die Keimformtheorie von Ökonux. Und von daher muss der Marxismus dahingehend korrigiert werden, zu sagen, das hat Marx aber auch selber gesehen schon, die Doppelfunktion der Revolution besteht darin, Sturz der Herrschenden und Befähigung der Menschen zur Begründung einer neuen Gesellschaft. Nur dass dieser zweite Aspekt, den hat er eben praktisch links liegen gelassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, das zu verkoppeln. Also politische Bewegung, was ich heute als globalisierungskritische Bewegung sehen würde, und tatsächlich Experimente, wie kann eine neue Ökonomie, eine neue Gesellschaft aussehen. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man mit diesen Experimenten tatsächlich schon irgendwelche kompletten freien Inseln bekommt. Die werden im Kapitalismus immer wahnsinnigen Druck ausgesetzt werden und deswegen braucht man gerade die Verbindung zu politischen Bewegungen, um diesen Druck dann auch nach außen wiederzugeben und um weitere Freiräume da zu erkämpfen.
Also in dem politischen Zentrum in Stuttgart, wo ich mich bis dahin bewegt habe, wäre das ein komplett fremder Ansatz. Also die sind sehr auf Politik fixiert und diese Organisierung der Arbeit ist ein völlig blankes Feld. Ich kann mir das gerade nicht gut vorstellen, wie ich das da vorschlagen könnte oder wie ich das plastisch erklären könnte, wie das in Bremen abläuft, um das schmackhaft zu machen, um das plausibel zu machen, dass die Produktion oder wenigstens die Reproduktion kollektiv und frei angegangen wird. Kannst du das ein bisschen ausmalen?
Darf ich noch eine Zwischenfrage werden? Vielleicht hat es damit zu tun, Keimform, Ökonux als Keimform, Form von was? Also eine Wirtschaftsform, eine Arbeitsorganisationsform, also eine Form braucht ein Objekt. Das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht würde das helfen, das genauer zu definieren.
Na gut, das ist natürlich erstmal eine Frage an die Entwickler dieser Keimformtheorie bei Ökonux, das muss ich gestehen, weiß ich gar nicht ganz genau präzise, aber ich würde es selber so begreifen, dass das eine Keimform einer neuen Ökonomie ist. Ökonux ist ja auch eine Zusammensetzung aus Ökonomie und Linux. Das heißt also, das beschränkt sich erstmal auf die Ökonomie, was natürlich nur eine Sphäre menschlicher Existenz oder menschlichen Zusammenlebens ist. Das heißt also, die ganzen Fragen, wie wollen wir sozial oder kulturell zusammenleben, sind damit noch überhaupt nicht beantwortet.
Also so ist es explizit nicht gemeint, weiß ich vom Stefan. Also zumindest, es gibt ja keine Linie oder so, aber ich glaube, es ist eigentlich eine Gesellschaftsform gemeint und Ökonomie halt als zentrales Feld davon, wobei es eher eigentlich auch um eine Abschaffung von Ökonomie geht, weil Ökonomie eigentlich immer eine Knappheitsverwaltung ist.
Ja. Nee, dann würde ich zustimmen. Also dann stimmt, es gibt ja auch diesen Begriff der GPL-Gesellschaft und sowas, das deutet darauf hin, dass es nicht nur um Ökonomie geht, sondern eben tatsächlich um eine neue Gesellschaft. Und ich würde es so formulieren, es geht darum, die Dominanz des Ökonomischen zurückzudrängen, dass das Ökonomische nicht mehr die ganze Gesellschaft bestimmt, sondern dass es ein Teilbereich ist. Ob wir das dann abschaffen können, müssen wir mal sehen. Also es ist natürlich eine schöne Utopie, aber ob dann tatsächlich Individuum und Gesellschaft so deckungsgleich sind, dass man sozusagen nur noch seiner freien Tätigkeit nachgehen muss und dann passt alles automatisch zusammen, das ist also sehr gewagt, würde ich zumindest sagen. Also deswegen bin ich doch noch sehr dafür, diese Notwendigkeiten, also auch ökonomische Notwendigkeiten und dann ja auch gesellschaftliche Notwendigkeiten, was ich hier eben auf der Folie auch gezeigt habe, wie Demokratie, Humanisierung, Altenpflege und so weiter, auszuweisen. Aber natürlich nicht in Separierung von Freiheit. Also wem das Spaß macht, soll das natürlich nicht irgendwie da stumpf abgerissen werden als Notwendigkeit, sondern frei auch angereichert werden. Aber eben trotzdem, man muss sich klar darauf einigen, was die ökonomischen Notwendigkeiten sind. Ich weiß nicht, beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Oder?
Ja, schon, wobei...
Dann ist das Mikro. Mikro? Mikro? Mikro?
Bitte?
Ja. Warum ich gedacht habe, also ich werde dem mal noch nachgehen, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht ganz geklärt. Ich denke, vielleicht ist es auch eine neue Form von Politik, um wieder auf deine Frage zurückzukommen. Ne?
Ja. Auf jeden Fall auch.
Ich kann jetzt nicht oder begründen, das ist jetzt so assoziativ meine.
Ja. Oder da stellt sich dann wieder die Frage, eine Auflösung der Politik in eine demokratische Gesellschaft, könnte man es auch nennen. Und jetzt war deine Frage noch, wie sich das konkret darstellt. Wie du das. Achso. Deine Frage war, wie konkret das jetzt in Bremen abläuft, ja? Ja, zum Beispiel mit dem Grundversorgungsladen ist es so, da gibt es eben zwei Menschen, die sich darum kümmern, die praktisch diesen Laden, das ist so ein Kellerraum, in Gang halten, die also dann gucken, was sind die Bestellungen für Brot und Milch, da muss dann immer dann nach Bestellung, andere Sachen sind sowieso da, die werden dann immer nach Bedarf zugekauft und dann wird dann eben mit dem Bio-Großhandel da eine Bestellung gemacht und dann wird das in den Laden geholt und dann gibt es eben einmal im Monat, nennen wir das so einen demokratischen Wirtschaftstag, da machen wir unsere demokratischen Wirtschaften, die ganze Organisation. Da gibt dann jeder praktisch die Beträge, die da festgelegt sind, rein. Wir haben also auch noch eine Gemeinschaftskasse, wo wir dann einen solidarischen sozialen Ausgleich machen, dass wenn jemand diesen festgelegten Beitrag, wobei der anfangs im Moment auch nur 35 Euro ist, relativ niedrig, aber das ist trotzdem, dass wir dieses Element des sozialen Ausgleichs auch drin haben. Und dann werden eben monatlich da bestimmte Beträge hin und her geschoben. Und wir sagen eben auch, wir haben auch so eine Arbeitsstundenökonomie, weil wir sagen, wenn wir das Geld abschaffen wollen, brauchen wir eine andere Vergesellschaftungsinstanz, dass wir sagen, eben diese gesellschaftlichen Notwendigkeiten, was also ein paar Stunden die Woche nur sind, dass man da so ein bisschen Buch drüber führt, habe ich da jetzt was gemacht in dem Bereich oder nicht? Wobei das nicht kontrolliert wird. Das ist praktisch meine Selbstkontrolle, wo man sich dann mal drüber austauscht. Wie sieht es da eigentlich gerade aus? Und da haben wir dann zum Beispiel letztes Jahr festgestellt, okay, wir gerade um diese Ganzheitlichkeit zu haben, sagen wir auch, wir aktivieren uns in verschiedenen Bereichen, also auch das Kulturelle oder die Natur oder Spiritualität muss sich jeder, also auch so ein Technikfreak wie ich, mal mit auseinandersetzen. Haben wir zum Beispiel im letzten halben Jahr ein bisschen schüren lassen, da hat man das gleich gemerkt, dass da nur die Hälfte der veranschlagten Arbeitsstunden tatsächlich geleistet worden sind. Dann haben wir gesagt, okay, da stimmt irgendwas nicht, da müssen wir gegensteuern. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt organisieren wir das klarer, dass wir einen regelmäßigen wöchentlichen Termin haben, wo wir das dann auch machen. Also das sind so ganz reale Prozesse, die da ablaufen. Aber wahrscheinlich hattest du noch andere Fragen im Kopf.
Es ging schon in die Richtung. Habt ihr das? Ja, es ging schon in die Richtung und ja, du schnüllst das so runter, wie wenn es unwichtig wäre. Aber das sieht schon so aus, als hättet ihr da einen riesen Vorsprung. Und ich wollte fragen, ob ihr da nicht genau das vielleicht als Erfahrungs-, weiß nicht, Zeitschrift oder wie so mitlaufende Erkenntnisse, ob ihr das nicht veröffentlichen wollt auf einer Webseite. Also ich finde es sehr, sehr interessant.
Ja. Naja, wir haben eine Webseite www.bremer-kommune.de. Da sind also diese praktischen Experimente, das nennt sich Bremer Kommune, in Anlehnung an die Pariser Kommune von 1871. Da kann man schon so ein paar Grundsätze tatsächlich angucken, aber es wäre zum Beispiel eine Sache, die heutige Sache ist ja auf, mit Mikro aufgezeichnet worden, kann ich mich gerne bereit erklären, das abzutippen und daraus nochmal einen detaillierteren Text zu machen. Bremer Kommune, ja. Also im Web mit Bindestrich, mit Minus. Punkt. Mit C. Kommune, ja, wie die Pariser Kommune. .de dann.
Okay, wieso hältst du an Herrschaft fest? Wieso muss das sein? Und wieso bist du fixiert und so scharf auf den Begriff?
Ja, ich bin nicht scharf auf den Begriff, sondern ich bin dafür, Herrschaft weitgehend abzuschaffen.
Wieso nennt ihr euch dann demokratisch? Wieso nennt ihr euch dann volksherrschaftlich?
Ja, weil ich bin auch Anarchist, aber kein reiner Anarchist, weil ich nicht daran glaube, dass die Menschen unmittelbar Individuum und Gesellschaft in Einklang bringen. Das ist eine schöne Utopie, ich bin auch sehr dafür, die aufrechtzuerhalten, aber ich finde das auch mit zu vielen Gefahren verbunden, davon gleich auszugehen, weil wir sind im globalisierten Kapitalismus sind die Individuen derartig vereinzelt, dass wir das merken, also selbst Basisdemokratie muss erst wieder mühsam gelernt werden, weil man kann ja, das ist ja ein hochkomplexes soziales System, was ziemlich leicht gestört werden kann. Das kennen wir ja alle, dass jemand da dann solche Prozesse stört, wo man dann wieder doch stärker herrschaftliche Mittel braucht, um das wieder ins Lot zu bekommen oder man einfach den Zerfallsprozessen dann zusehen kann. Das sind dann so die unangenehmen Entscheidungen, die man da treffen muss. Und von daher denke ich, ja, ist Demokratie einfach nur eine Notwendigkeit, zumal wir haben jetzt hier in Europa haben wir parlamentarische Demokratie, was also für mich eine progressiv organisierte Monarchie ist. Also da sind wir noch bei ganz anderen Dimensionen. Basisdemokratie im europäischen Maßstab ist schon eine echte Herausforderung. Also ATTAC ist zum Beispiel basisdemokratisch organisiert. Und da kannst du schon sehen, dass das also sehr, da wird sehr viel Kritik dran geübt, dass die ATTAC-Promis sich auf Bundesebene verselbstständigen und so. Und dass es sehr schwierig ist für die Basis, das zu kontrollieren, wobei ATTAC schon eine sehr progressive Struktur hat. Da muss man einfach, ja, ich kann nur nochmal wiederholen, da Pariser Kommunen und Räterepublik und Jugoslawien und so, jetzt die Grünen haben sich auch basisdemokratisch organisiert, ATTAC, das muss man alles mal auswerten. Und wenn man das sich anguckt, diese Erfahrungen, dann finde ich es schwierig, sozusagen den Demokratiebegriff als zu einengend noch zu kritisieren. Also dann, wenn ich das mir angucke, diese Erfahrungen, dann denke ich eher, uiuiui, wie kriegen wir jetzt Basisdemokratie noch hin nach den ganzen Erfahrungen? Ne?
Ja, aber vielleicht ist es deswegen einfach wichtig, vielleicht noch was anzufangen.
Vielleicht ist es deswegen auch wichtig, gleich anders anzufangen, weil sonst das wieder zu schnell in diese gleiche Richtung geht, wie man jetzt meinetwegen bei Grün oder bei Sonstiges sieht.
Ja, aber dann nennen wir praktische Erfahrungen.
Wo ja, die müssen wir sammeln. Die müssen wir dann sammeln.
Ja, okay. Bin ich sofort bereit, mir das anzugucken. Aber das reine Theorien zu entwickeln, halte ich nicht viel von. Das muss schon irgendwo dann praktisch auch umgesetzt werden.
Ich wollte jetzt nochmal was ganz anderes ansprechen. Und zwar, also ich finde das alles sehr spannend und anregend und auch, also in diesen ganzen, sind ja unheimlich viele Details, die da 1000 verschiedene Projekte und so, die alle irgendwie scheinbar zusammenhängen, also mit denselben Leuten, nehme ich an, oder so, zumindest überschnitten. Und was mich so an der freien Software-Sache immer fasziniert, ist, dass da sozusagen die Konzerne selbst mitmachen. Ja, sozusagen das, also was natürlich jede Menge Gefahren birgt und so, was aber die Dynamik unheimlich antreibt. Sowas, und was mir sozusagen einerseits eine Zuversicht gibt, dass sich da was durchsetzt und dass sich was, also dass sich auch was bewegt und dass es nicht immer nur von diesem Aktivismus abhängt, der auch unheimlich ermüdend ist nach vielen Jahren oder so. Also, und andererseits natürlich auch wieder jede Menge Gefahren mit sich bringt und wo es dann sozusagen die reine Lehre nicht mehr gibt. Und ich finde das aber gerade das Spannende daran, also dass sich das eben in diesem Spannungsfeld bewegt. Und ich glaube auch inzwischen, dass sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, also sich so in gewissen Weise einlassen auf das System, nicht in dem Sinn, dass man es mitmacht, sondern dass man irgendwie versucht, damit ja darauf zu surfen oder sowas. Ja. Und dass es ohne das nicht geht, weil man sonst immer in so einer, also ja, auf eine Art, die ganzen Initiativen sind alles Nischensachen, ja. Und ja, da würde ich mich einfach mal, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ob du, also ob du irgendwie so einen Ansatzpunkt siehst, sowas da auch zu erreichen, oder ob du das generell ablehnst. Ja, einfach so.
Ich würde sagen, jetzt geben wir dem Wolfgang noch einmal das Wort und dann würde ich dich auch langsam Richtung Ende bitten.
Also ich wollte nochmal auf das Aktuelle hinweisen, was es da gibt, diesen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Interessen und Bewegungen. Also was jetzt ganz spannend ist auf der Regionalgeldbewegung, da passiert jetzt sowas. Da steigen jetzt auch Firmen ein, Sparkassenorganisationen und Bildungsträger. Und da passiert jetzt dieser Zusammenhang, den du gerade da angesprochen hast. Das andere, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, du hast gesagt, naja, das ermüdet immer so ein bisschen. Und er hat doch jetzt gesagt, naja, also Basisbewegung ein bisschen schwierig. Ich denke, was auch ein ganz wichtiger Punkt, was ich gestern gesagt habe, ist Ethik und Spiritualität. Das ist zwar ja sehr unpopulär weitgehend noch, aber ich denke, ohne eine Organisationsethik und ohne geht es eben nicht. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt dabei, dass man eben eine bestimmte Ethik auch um für das Gedeihen bestimmter Strukturen auch braucht, und die Menschen, die sich dann mit unter dieser Ethik zusammenfinden können und das für sich selber akzeptieren, die können auch manche Schwierigkeiten überwinden, an denen normale Organisationsformen dann scheitern.
Ja, die Frage mit den Konzernen, die freie Software benutzen, also IBM hat ja $1 Milliarde in die freie Software, also in Linux, reingesteckt. In einem Jahr. Also, ach so, ist inzwischen schon mehr, als also schon mehrere Milliarden Dollar fließen in die Entwicklung von Linux, und das hat immer zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich schön, dass Linux damit vorangebracht wird. Andererseits muss man dann eben fragen, ob tatsächlich noch so eine kooperative Struktur da ist, dass man die Entwicklungsrichtung von Linux, kann die noch demokratisch mitentschieden werden, oder kann nicht IBM durch die faktische Anzahl der Programmierer, die da dran sitzen, nicht einfach auch bestimmte Trends mit stärker beeinflussen, und was weiß ich, dass dann so ein Digital Rights Management System sich auch mit Linux gut verträgt und sowas, das gibt's ja auch schon. Also von daher würde ich das sagen, das ist eine zweischneidige Sache. Aber das ist, muss eben so sein, denke ich. Also es bringt nichts, nur die reine Lehre zu vertreten. Es muss aber auch Orte geben, wo die reine Lehre sozusagen versucht wird zu praktizieren. Also reine Lehre nicht im Sinne von befreiter Insel, aber im Sinne von klaren Grundsätzen, klaren Strukturen. Und das Wichtige ist eben dann in Wechselwirkung mit Gesellschaft sich zu begeben, wo man diese ganzen Mechanismen dann hat. Und ich würde sagen, was ich da eben interessant finde, ist die globalisierungskritische Bewegung und Attack. Das ist ja ein reformerischer Ansatz erstmal, da bestimmte Weltmarktstrukturen, WTO und IWF und sowas reformieren zu wollen, Entschuldung der dritten Welt. Und das, ja, auf dieser Ebene anzugehen. Nicht? Ich denke auch, dass diese Tauschringe, so gut die sind, aber dieses Problem zum Beispiel der Entschuldung der Dritten Welt überhaupt nicht lösen werden. Also man muss wirklich die globalen Dimensionen sehen, dass der Markt uns global Sachen kaputt macht und Massensterben in der Welt verursacht. Deswegen bin ich sehr dafür, eine Alternative zum Markt hier zu entwickeln und in die globalisierungskritische Bewegung einzubringen. Und in der globalisierungskritischen Bewegung gibt es auch noch 1000 andere Ansätze und auch wesentlich reformistischere Ansätze. Und das muss sich gegenseitig befruchten. Nur dann hat es eine Chance. Also wenn sich verschiedene Ansätze in ihrer Wirksamkeit, also nicht einfach nur nebeneinander stehen. Sie dürfen ja auch nicht, wie es früher immer war, dass sie sich gegenseitig spinnefeind sind, sondern ich denke, diese verschiedenen Ansätze müssen sich sogar so organisieren, dass sie sich in ihrer Wirksamkeit gegenseitig erhöhen. Dann haben wir eine Chance.
Ja, dann möchte ich Till für seinen Vortrag danken und euch für eure Teilnahme an der Diskussion. Ja.